Audio Now.
Bevor es losgeht, wollten wir euch natürlich noch frohe Weihnachten wünschen und nicht zu vergessen, bleibt gesund.
Und außerdem bedanken wir uns für die vielen Mails, fürs fleißige Zuhören und jetzt geht's los.
Der Begriff Fintech ist einfach nur ein fancy Begriff für Technologisierung der Finanzindustrie. Ja, und im Kern könnten die Banken das auch selber machen. Sie sind meistens nur einfach aufgrund, wie du schon gesagt hast, der Verkrustung und der ganzen bürokratischen Struktur nicht in der Lage, sich selbst zu disrupten und technologisch zu modernisieren.
Viele Dinge, die damit zusammenhängen, dass wir Menschen einfach sehr unausgebildet agieren. Ja, weil wir haben, also ich habe in der Schule nie ein Fach Börse gehabt, ja, im Studium. Ne, man kann ja im BWL-Studium dann irgendwann die komplexesten Capital Asset Pricing Modelle rechnen, ja, aber mal so dieses Einmaleins des Risk Managements an der Börse haben wir nie gelernt. Ja. Und genau da setzen wir eigentlich auch an.
So schnell geht's, eine Woche wieder rum und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Und ihr wisst ja, wir sind auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und heute begrüßen wir, was wir erst einmal, glaube ich, vorher gemacht haben, mal zwei Gäste. Einer ist uns hier, sitzt uns hier in Köln gegenüber, Manuel Heiden. Hi.
Hi, freut mich, hier zu sein.
Zugeschaltet aus London ist Christian Angermeier. Hi.
Hallo.
Hallo.
Jetzt hat sich hoffentlich jeder gemerkt, wie die Stimmen klingen, ja, damit man das immer los auseinanderhalten
kann. Ja, kurz zu Christian Angermeier, Multi-Investor, kürzlich ganz bekannt geworden mit einem neuen Technologiefonds mit viel Wachstumskapital mit dem Namen Elevate 3 oder 3.
Elevate.
Mit Schwerpunkt Fintechs und wie in anderen Sachen natürlich noch und hat selber ja noch eine eigene Firma, Apeiron oder Apeiron Investments, auch viele Unternehmen schon an die Börse gebracht und investiert häufig mit Peter Thiel, dem deutschen Star-Investor aus dem Silicon Valley.
Richtig, das war eine gute Zusammenfassung.
Ja, dann noch einmal zu Manuel natürlich, ne? Wir wollen ja fair bleiben. Gebürtiger Kölner, von daher war es genau, kein Problem, hierher zu kommen. Man kann auch sagen, vielleicht Seriengründer, hast also schon einiges gegründet. Mhm. Unter anderem die 42 Grad Intermedia, Ayondo und heute eben bist du vor allem Gründer und CEO vom Kölner Neobroker Next Markets und ihr werbt damit, dass ihr Europas gebührenfreier Online-Broker seid. Ich glaube, man kann sagen, ihr seid so ein Profiteur der Krise und bei euch ist auch Peter Thiel
Genau.
an Bord. Da gibt es schon mal eine Gemeinsamkeit. Woher kennt ihr zwei euch denn jetzt?
Ja, Christian und ich, wir kennen uns, glaube ich, schon fast 15 Jahre, oder? Täusche ich mich? Und haben uns damals mal in Frankfurt kennengelernt, also unsere Company Ayondo, die ich ja gemeinsam auch mit meinem Bruder vorher gemacht habe, die war also domiziliert in Frankfurt und auch in London. Und da haben wir uns mal kennengelernt und seit 2014, 15 ist Christian dann auch über die Finlab AG in Next Markets investiert, beziehungsweise wir haben, wenn man so will, Next Markets zusammengegründet und Christian hat dann auch Peter Thiel mit an Bord gebracht und ja, so ist das dann entstanden.
Genau, jetzt müssen wir noch dazu sagen, dass das quasi im Kindergarten war, als wir uns kennengelernt haben, damit man daraus kein Alter abschließen kann.
Hier in Köln.
Aber genau.
Wie kommst du auch aus Köln?
Bitte?
Kommst du auch aus Köln?
Nein, ich komme ursprünglich aus Bayern, bin dann aber mit in den 20ern nach Frankfurt gezogen und mittlerweile lebe ich in London. Aber wir haben uns damals in Frankfurt kennengelernt.
Jetzt haben wir drei Namen hier schon gehört, Apeiron, Elevate und Finlab. Finlab hat man vorher noch nicht erwähnt. Was ist Finlab oder wie hängst du da mit den Sachen drin?
Also vielleicht so kurz zur Einordnung. Apeiron ist mein Family Office. Das ist quasi mein eigenes Kapital, was ich in drei Themen investiere, was ja heute geht, Fintech, dann aber auch in Insurtech, PropTech und Krypto als ein großes Vertical. Dann der zweite große Bereich ist Biotech, also Arzneimittelentwicklung. Und der dritte Bereich ist, was wir Deep Tech nennen. Das ist alles von Space Tech, Robotics, Artificial Intelligence und so weiter. Das sind so meine drei Investitionsschwerpunkte. Und wir machen das teilweise direkt aus der Apeiron raus. Wir haben aber auch einige Fonds, die wir verwalten. Zum Beispiel der eben angesprochene Elevate 3 Fonds, der deutsche deutsche Wachstumsinvestitionen tätig. Und ich bin auch an der börsennotierten FinLab beteiligt, was ein reiner auf Fintech fokussierter Incubator ist, der eben Next Markets mitgegründet hat, bin aber inzwischen auch noch direkt bei Next Markets beteiligt. Also lange Historie, ja, quasi in jeder Runde immer brav nachgelegt, weil Manuel einen sehr guten Job macht.
Damit vielleicht
Danke. Perfektes Intro.
Ja, genau. Da kannst du gleich noch ganz kurz noch einmal sagen.
So, jetzt hole ich mir meine 10 Euro ab, die Manuel mir versprochen
Christian, kann
hat,
so weitergehen.
Ich das sage.
Ja, und in Next Markets macht ihr seit 2014, 15 so,
ja,
ne?
Genau.
Wie seid ihr drauf gekommen? War ja schon eine mutige Angelegenheit.
Ja, definitiv. Also was wir gesehen haben einfach, und wir kommen ja schon etwas länger aus diesem Bereich, also ich arbeite eigentlich schon seit 2005, 2006 im Fintech-Online-Brokerage-Bereich und habe da, wie gesagt, nicht nur in der Investmentbank gearbeitet, sondern auch selber gegründet. Und was wir dann 2014, 2015 nach wie vor gesehen haben, sind insbesondere zwei Pain Points, wie man ja so schön sagt, so Problemstellungen im Markt der Privatanleger. Und das war zum einen oder ist nach wie vor das sehr irrationale Verhalten von Privatanlegern. Wir Menschen leiden ja unter Verhaltensanomalien, tendieren dauernd zwischen Angst, Gier, Überheblichkeit. Gibt es auch viel Empirical Research drüber, über das Thema, dass in etwa ja 80% aller aktiven Anleger nach Abzug der Transaktionskosten scheitern. Und wir sind mit der Hypothese angetreten, wenn ich von wir spreche, ist das immer mein Bruder und ich. Wir sind ja nicht nur Brüder, sondern arbeiten auch schon lange zusammen. Dominik ist der Ingenieur in der Familie, ich bin der BWLer. Und so also gibt es auch immer eine ganz gute Trennung zwischen den Aufgabenbereichen. Und dann haben wir letzten Endes ganz klar mit Next Markets gesehen, beziehungsweise mit der Hypothese angetreten, dass es doch dass Privatanleger erfolgreicher werden müssten, wenn sie das ganze Thema in Begleitung von erfahreneren Börsenhändlern machen. Wir nennen die heute Börsencoaches. Insgesamt haben wir 22 Börsencoaches auf der Plattform. Überwiegend haben die einen institutionellen Background, haben also in Investmentbanken oder auch Hedgefonds gearbeitet. Und in dem Moment, wo die also eine Investment-Opportunität in einer von 7 Anlageklassen wie ETFs, aber auch Aktien, Indizes und so weiter sehen, melden die sich also bei den App-Nutzern und mit einem Tap auf die Push-Notification tauche ich dann sozusagen in diese Analyse, in diese Echtzeit-Analyse von diesen Börsencoaches ab. Und dann kann ich nicht nur lernen, also sozusagen on the run lernen, ja, learning by doing, sondern ich kann denen dann auch folgen. Ja? Und da haben wir eigentlich ganz schöne Ergebnisse gemacht. Ja? Also unsere Hypothese, mit der wir angetreten sind, dass man doch erfolgreicher ist, wenn man expert-curated, wie man es nennt, handelt, anstelle selber zu handeln. Das konnten wir bestätigen, also das sieht man schön in der Kundenprofitabilität. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es halt...
Ich unterbreche dich gleich mal, weil du machst hier gerade deinen Werbeblock, den können wir nachher noch vorführen.
mein Pitch.
Ja, genau, aber ihr seid ja schon hier, von daher, sorry.
Ja. Wir werden ja jetzt noch nicht so richtig mitbekommen haben, worum es eigentlich wahrscheinlich geht. Next Markets vereinfacht ja den Börsenhandel für normale Menschen, sag ich mal. Ich würde trotzdem mal jetzt nochmal zu Christian kurz kommen. Fintech ist ja ein ganz weites Feld. Sind das auch Bereiche, wo du, also dieses hier zum Beispiel, dieses Geldanlegerbereich, da hast du ja auch in Deposit Solutions oder es gibt ja dann auch Trade Republic, da gab es ja auch größere Investitionen. Sind das so die Bereiche, wo du investierst da oder machst du auch alle anderen möglichen Fintech-Bereiche, wo du einsteigst? Mit Geld.
Also wir machen generell, also Trade Republic sind wir nicht investiert.
Peter Thiel investiert, ne?
Genau, Founders Fund, genau, was auch nochmal ein Unterschied ist zwischen seinem Family Office und Pharma. Genau, aber exakt. Ja, aber ich bin in der Tat bei Deposit Solutions investiert und dann noch beim Bündel anderen. Das Fintech ist ja ein unglaublich weiter Begriff. Ja. Ich finde in der Tat gerade diese Retail, nennen wir es mal B2C, Trading-Sachen, Geldanlage-Sachen mit am interessantesten. Gibt auch andere noch interessante Bereiche, gibt auch weniger interessante Bereiche, aber in der Tat, also ich finde das ganze Thema Online-Brokerage, ich habe den Online-Broker FlatEx mit aufgebaut, sehr interessant. Was übrigens jetzt auch in der Krise, um das vielleicht noch anzumerken, das ganze Thema Online-Brokerage war ja einer der Riesen, Gewinner hier in der Krise, weil die Leute ganz ehrlich gesagt zu Hause saßen. Ja, auf einmal war ihnen langweilig und dann haben die angefangen mit Aktien zu spekulieren, was gut für die Online-Broker war. Meine Hoffnung ist auch ein klein bisschen, dass es gut für die Aktienkultur ist, also dass diese Beschäftigungstherapie, die viele gemacht haben, und das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, sondern überall, dass das auch anhält, wenn Corona wieder vorbei ist, ja, und wir vielleicht einige neue Leute für die Aktien und Aktienkultur begeistern konnten. Mhm.
Vielleicht können wir das dann echt nochmal so ein bisschen grundsätzlich machen, warum brauchen wir überhaupt Fintechs? Also gibt es ja nicht umsonst.
Ja, Fintechs sind natürlich sehr bekannt. Also als ich vor 14, 15 Jahren, wie gesagt, angefangen habe im Fintech-Sektor, gab es das Wording Fintech noch gar nicht. Interessanterweise ist das dann natürlich entstanden. Und wodurch ist das entstanden? Weil natürlich auch gerade diese Disruption durch unsere mobilen Devices dazu geführt hat, dass wir sehr einfache User-Experiences bauen können und sozusagen das, was der Nutzer sieht, ja, relativ einfach bedienen kann. Ja, und das hat dazu natürlich geführt, dass so eine Art Demokratisierung auch des Privatanlegermarktes stattgefunden hat, also um jetzt auf meinen Bereich zu sprechen kommen. Aber es ist ähnlich natürlich im Digital Wealth Management Bereich oder auch im Bereich des Digital Bankings. Ja, N26 und so weiter ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was ich aber ganz interessant und spannend finde, und das natürlich immer viele, auch gerade junge Menschen, die ja auch gerade momentan sind ja in etwa 2 Millionen jüngere Millennials, die auch an die Börse strömen, dass die Technologie dahinter, ja, unheimlich komplex ist. Es gibt sehr, sehr viele Prozesse, die berücksichtigt werden müssen. Das heißt, auf der einen Seite hat man diese Simplifizierung im User Interface, auf der anderen Seite hat man aber trotzdem dahinter Banklizenzen. Ja, also Next Markets ist ja nicht nur eine Wertpapierhandelsbank, wir sind auch Vermögensverwalter und Investment Advisor. Das ist natürlich mit sehr viel Regulation verbunden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch mit viel Tech. Und das macht das Ganze natürlich auch spannend. Ja? Der DAX tickert nun mal 4-mal in der Sekunde. Mhm. Und wenn einer unserer Börsencoaches einen Trade macht, in beispielsweise in der Allianz-Aktie, dann wollen natürlich die Follower auch exakt diesen Kurs bekommen. Und das führt zu einem unheimlichen Anspruch an die Technologie. Und das macht eigentlich Fintech auch für mich aus. Ne? Also,
Disruption hattest du ja angesprochen, ganz kurz. Disruption ist ja ein großes Thema im Startup-Wesen, sage ich mal. Außer man spricht mit Insurtechs oder mit Fintechs. Ich habe das Gefühl, jeder redet darüber, die Banken sind verkrustet und hinten dran und haben es nicht in die Reihe bekommen. Aber haben denn die Fintechs, Christian, eine Chance, gegen die etablierten Banken zu bestehen? Am Ende seid ihr ja Dienstleister und besorgt denen ihre Kunden, oder? Die sie nicht mehr haben. Oder wie?
Also eben gerade nicht. Ja. Also ich glaube, zwei Sachen. Also eine, Manuel hat es gesagt, aber in einem Satz, der Begriff Fintech ist einfach nur ein fancy Begriff für Technologisierung der Finanzindustrie. Ja. Und im Kern könnten die Banken das auch selber machen. Sie sind meistens nur einfach aufgrund, wie du schon gesagt hast, der Verkrustung und der ganzen bürokratischen Struktur nicht in der Lage, sich selbst zu disrupten und technologisch zu modernisieren. Deswegen würde ich auch sagen, kein Anleger oder kein Endkunde will ja bewusst zu einem Fintech gehen, denen ist das ehrlich gesagt völlig egal. Ja, was der will, ist einfach ein einfaches, ja, sehr simpel zu bedienendes, sehr günstiges Produkt. Ja, also was am Ende Next Markets zum Beispiel macht, ja, wir nutzen Technologie, ja, um eben den Aktienhandel für den Endkunden, für den Einzelanleger so günstig, nämlich ohne Kosten, und so seamless, also so easy und so weiter, wie nur möglich zu machen. Ja, also unsere Kunden würden nicht sagen, oh mein Gott, ja, ich bin bei einem Fintech. Die würden sagen, oh mein Gott, ich bin bei dem coolsten Online-Broker, ja, der mir quasi das Beste, sozusagen den besten Service bietet. Ja, und wir nutzen dafür Technologie. Das finde ich wichtig, ja, weil, ja, so, ey. Und warum machen die Banken das? Also wir sind nicht die Zuführer von Banken. Das finde ich, ist ein anderer Punkt, den Manuel zwar schon gesagt hat, aber um den nochmal zu betonen, ja, wir sind selber eine Bank. Ja? Also es gibt keinen Widerspruch, also Fintechs sind jetzt nicht quasi der Gegenentwurf zu einer Bank, sondern wenn man eben Bankgeschäft betreiben will, was Max Markets macht, dann muss man auch eine Lizenz haben. Ja? Und wir sind aber auch keine Zuführer, das finde ich grundsätzlich falsch. Das machen einige, also es gibt einige zum Beispiel, um in unserem Bereich zu bleiben, unserer meine ich jetzt Next Markets, es gibt einige Online-Broker, die sind wirklich nur ein Frontend, ja, und bringen dann ihre Kunden zu den Banken, ja, das auf Englisch, that misses the point, ja, weil du dann am Ende ja wieder eine unfähige, ja,
das war der Joker, da bezog sich ja meine Frage drauf, muss ich mich als Fintech entscheiden mit Banklizenz oder ohne? Ja. Also ich kann nur eins von beiden. Also
meine Meinung ist, da habe ich eine ganz eindeutige Meinung. Eigentlich muss man sich nicht entscheiden, weil das gehört dazu. Ich glaube, alle
die sich pseudo entscheiden. Es gibt einige Fintechs, die versuchen, dieses Thema Lizenz zu umgehen. Ja, die machen aus meiner Sicht zum einen einen großen strukturellen Fehler, weil dir dann eben nicht der Kunde gehört. Ja, und du, wenn ich eine Bankdienstleistung anbiete, muss in der ganzen Wertschöpfungskette irgendwo eine Bank sozusagen drinstehen. So, das heißt, wenn das Fintech nicht die Bank ist, dann müssen sie in der Tat mit einer Bank zusammenarbeiten. Ja, dann gehört der Kunde aber auch der Bank. Ja, und das will ich als Firma nicht. Ich würde in keine Firma investieren, ja, wo der Kunde nicht auch der Firma gehört. Ja. Zweitens entstehen dann immer mehr Kosten, weil wenn das Fintech irgendwie eine Bank noch involvieren muss, irgendwann muss die ganze Party ja auch bezahlen. Ja, so. Und drittens ist meine Lesson learned aus 20 Jahren Investitionen in, ich sage es jetzt mal breiter, Financial Services und Fintech, wenn man denn groß genug wird, kommt sowieso der Regulator und sagt auf Englisch, glaube ich, what walks like a duck and talks like a duck might be a duck. Ja. Sprich, ja, du musst dich irgendwann sowieso regulieren lassen, wenn du groß genug bist. Deswegen ist mein Fokus, zum Beispiel Next Markets, ist von Anfang an eine Bank, ja, because that's what we are. Wir sind nur eine coole, moderne Bank.
Ganz, ganz genau. Und ich glaube, und da zielt ja auch die Frage ein bisschen darauf hinaus, dass wir doch einige Fintechs sehen am Anfang, die, wie Christian gesagt hat, natürlich auch dann oftmals einen strukturellen Fehler machen, aber die, die hingehen und erstmal mit einer Vollbank oder mit einer anderen Bank, je nach Struktur und Anforderungsprofil, dann auch zusammenarbeitet. Aber man läuft dann natürlich sehr schnell in die Gefahr, dass man auf der einen Seite natürlich die Kundenakquisitionskosten hat, ja, die Kunden also besorgt, aber dann weiterreicht an das Institut. Ja. Und das ist meines Erachtens problematisch. Und deswegen haben wir natürlich auch gesagt, bei Next Markets von Anfang an, wir gründen eine eigene Bank. Ja. Wir bauen die Strukturen selber auf. Das kostet unheimlich viel Zeit. Und jeder, der es mal gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Mhm. Ja. Weil per Definition Regulators natürlich auch nicht die schnellsten sind. Ja. Das muss man auch so einfach sagen. Die Anforderungen sind auch brutal. Und sowohl ans Eigenkapital. Wir werden mehrfach geprüft im Jahr von EY, aber auch von Deloitte. Bankprozesse werden geprüft, IT wird geprüft, externes Rechnungswesen. Also wir haben, glaube ich, über 40 Reports, die wir im Jahr abliefern müssen. Und also es ist, die Anforderungen sind hoch, aber natürlich hat man dann auch die Hoheit über das Produkt. Man kann das für den Kunden das bestmögliche Produkt bauen. Und das wollte ich noch ergänzen zum Thema Fintech. Was unterscheidet Fintechs eigentlich im Wesentlichen noch von traditionellen Instituten, ist, dass Fintechs erheblich darauf achten, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, also kundenzentriert zu agieren, während natürlich die ein oder andere traditionelle Bank doch eher vertriebsorientiert agiert. Ne? Vertriebszentriert.
Ist das schon was Kunden jetzt nachhaltig überzeugt oder sind es dann halt vor allem eher klassisch die Jüngeren oder gibt es jetzt auch einen Unterschied zwischen, das ist ja schön, dass wir heute jemanden aus London und jemanden aus Deutschland da haben oder aus Köln. Merkt ihr da so Unterschiede jetzt so von der Szene her?
Ja, also was wir durchaus merken, ist, dass gerade die jüngere Generation, die Millennials, ja, dass die, ich habe jetzt gelernt, ich gehöre ja auch, ich bin gerade 40 geworden, Jahrgang 80, gehöre ja auch noch zu den Millennials, ja, habe ich gerade gelernt. Aber die wirklich gerade.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das freuen soll oder ob ich jetzt Angst bekommen soll. Ja, also,
genau. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass die junge Generation, die auch gerade ja also mit dem Studium vielleicht fertig ist, einen ersten Job hat, dass die einen ganz anderen Anspruch hat. Ja, die gehen zum Beispiel nicht mehr gerne in die Bankfiliale. Die wollen sich eine App runterladen, die wollen ein wirklich gut durchdachtes User-Interface haben und dann möglichst, die rufen auch zum Beispiel nicht beim Kundenservice an. Mhm. Ja, wohingegen unsere älteren Kunden eigentlich eher gar nicht die App nutzen, ja, die mobilen Apps, sondern unsere Webanwendung und auch durchaus häufiger beim Kundenservice anrufen. Und da gibt es also schon im Customer Behavior, wie man es ja so schön neudeutsch sagt, gibt es schon Unterschiede.
Mhm. Aber es ist nicht so, dass sie noch bei Mama und Papa dann anrufen und die sagen dann, nee, geh mal lieber da zu dem, was man kennt.
Also ich kenne gerade die jungen Menschen, die jetzt auch gerade, und ich sage ja auch immer, dass ETFs sind ja das neue Tagesgeld. Ja, also vor welchen Herausforderungen stehen denn diese jungen Leute? Sind es Tagesgeld oder Sparbuch, macht halt wirklich keinen Sinn mehr. Ne? Da hat man einen Realverlust. Also muss man sich zwangsläufig mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen. Nur so hat man die Chance, am Produktivvermögen zu partizipieren, auch insbesondere dann natürlich auch nachhaltig inflationsbereinigt Vermögen aufzubauen. Genauso wie mit Immobilien, die gehören natürlich auch dann dazu. Ja. Aber das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich, also als ich, genau, das ist ungefähr 20, 21 Jahre her, da bin, habe ich gerade Abi gemacht und da war es so, dass wir, also meine Generation ja mitten in die New Economy reingeboren wurde. Ja. Ich sage immer, ich bin ein Kind der New Economy, weil was ist passiert? Plötzlich sind die Unternehmen an die das Internet ist sozusagen hochskaliert in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und da haben wir einfach, wir mussten uns zwangsläufig damit auseinandersetzen, mhm, ne? Und diesen neuen Technologien und auch automatisch mit dem Kapitalmarkt und ähnliche Herausforderungen gibt es halt heute, nur dass die Unternehmen etablierter sind. Ne? Man handelt dann halt auch nicht mehr diese IPO-Werte wie damals während der New Economy, sondern eher dann eine Tesla oder eine Facebook. Ne? Das sind halt natürlich auch Unternehmen, die man selber konsumiert als junger Mensch.
Ja, genau. Was man kennt, das kauft man.
Genau.
Ja, Christian, wie siehst du das da aus London? Du hast ja auch den deutschen Blick. So, wie steht es bei den Banken, bei den etablierten Banken, sage ich mal, den großen, die jetzt ja kämpfen mit der Krise? Und ich meine, Commerzbank gehört zu haben, die ja mit x verschiedenen IT-Systemen kämpfen, alten von der Dresdner Bankübernahme noch und was nicht alles. Haben die eine Chance gegen die Fintechs oder sagen wir so andersrum, haben die Fintechs eine Chance, den Laden trotzdem aufzumischen? Auch wenn die so groß sind, die sind ja nun wesentlich größer, ne, die Banken.
Ja, aber Größe ist eigentlich da kein Wettbewerbsvorteil. Größe ist ja eher der Nachteil, weil die so, also A, weil, wie gesagt, neutral gesagt ist Größe weder Vorteil noch Nachteil, würde ich sagen. Und dann sind viele der Großen ja auch, wie du schon sagst, zusammengeschustert, was dann eher so ein Nachteil wird. Also von daher, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen ja gar nicht drüber reden, ob Fintechs eine Chance haben. Ja, man muss sich ja nur mal die großen Fintechs angucken. Ja, die haben die Chance ja schon ergriffen. Also das ist ja nicht mehr die offene Fragestellung, ja, sondern eine N26, eine Revolut in UK, Monzo, die ganzen Neobanken, jetzt die ganzen Neobroker. Ja, das funktioniert ja schon. Ja, also die Banken verlieren ja massiv Geschäft. Und was am Ende so ein bisschen passiert, die Banken verlieren halt die interessanten Bereiche an die Fintechs und es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis und bleiben quasi mit den immer uninteressanteren Problemthemen eigentlich zurück. Ja. Am Ende sind die so groß, dass dieser Schrumpfungsprozess wird noch ewig dauern. Dann werden sie wahrscheinlich semi-verstaatlicht. Ja. Also muss ich auch nur mal den Aktienkurs der Deutschen Bank angucken. Ja. Da wurde ja auch kein Mehrwert geschaffen über wahrscheinlich 20 Jahre, also würde ich mal sagen. Also von daher, und am Ende kauft ja auch keiner die Deutsche Bank, sondern im Sinne von die Aktie, sondern die Deutsche Bank wird gekauft, weil sie in irgendeinem Index drin ist. Ja. Das ist ja ein passives. Es gibt ja kaum mehr Leute, die sagen, wow, ich muss die Deutsche Bank Aktie haben. Ja, sondern das ist ja alles so ein bisschen so, ja, das wird halt so ein bisschen totgeritten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das kann auch noch lange dauern, wie gesagt, das sind riesen Organisationen, haben die auch teilweise wiederum, darf man auch nicht so sagen, haben die auch wieder gute Business Lines, die dann vielleicht andere wiederum subventionieren.
Oder sie kaufen die Fintechs.
Ich glaube auch nicht.
Genau, oder sie kaufen die Fintechs auch, genau. Ja, Deposit ist ja jetzt auch mit Deutscher Bank ist ja eingestiegen, ne?
Ja, aber als Investor, als nicht als Übernehmer. Ich glaube, da wäre ich vorsichtig, weil das kann passieren und wahrscheinlich wird jeder sagen, jeder Fintech-Gründer, wenn mir jemand ein gutes Angebot macht, dann verkaufe ich. Ob man da immer als Firma, dann so, als sagen wir, Fintech dann so gut aufgehoben ist, weil dann natürlich der Wettbewerbsvorteil, agil, unabhängig und sozusagen gerade nicht so bürokratisch zu sein. Ja, aber man sieht das ja, ein gutes Beispiel ist Fidor Bank vielleicht. Die wurden von Manuel von Weber übernommen, von BNP,
ja,
oder?
Ja.
Von den Franzosen,
ja,
genau.
Bitcoin auch die.
Ja. Genau, und Fidor Bank war wirklich einer der Innovationsführer, so im Thema Transaction Outsourcing Banking. Dann wurden sie von der französischen Bank BNP gekauft und dann ging es eigentlich nur noch bergab und jetzt sind sie in Schatten ihrer selbst. Ja. Also, wie gesagt, aber nochmal, wenn wahrscheinlich haben die Leute, die Fidor verkauft haben, sich gefreut, weil sie viel Geld bekommen haben. Also
ist immer
die Frage, von welcher Sichtweise sieht man das Ganze. Aber ich glaube, dass langfristig es nicht gut geht oder keine so clevere Idee ist, wenn Großbanken jetzt wieder Fintechs kaufen, weil, glaube ich, die zwei Kulturen sich einfach nicht vertragen.
Ich will gar nicht lange auf Wirecard rumreiten. Mhm. Aber es ist ja, ich meine, kann man auch drüber streiten, was jetzt ein Fintech oder nicht, ne? Aber wie ist das so bei euch angekommen? Also, ist das so wirklich so ein massiver Schaden, wie immer alle sagen, außer dass ja, es jetzt wahrscheinlich also tausendmal verfilmt wird?
Es gibt natürlich mehrere Perspektiven. Die eine Perspektive ist natürlich, die ich auch so im täglichen Geschäft sehe. Also Wirecard war einer der Most Traded Underlyings bei uns, also meistgehandelten Werte auf der Plattform, Long und Short. Und
es waren wahrscheinlich die Mitarbeiter der Bank.
Das müsste man mal
Keine Kundenpreise.
Kennen die Namen. Die Namensliste kriegen wir nachher. Ja.
So, aber auf der anderen Seite, gibt es natürlich auch die wirklich sehr, sehr, sehr traurige Perspektive. Da hat man tatsächlich mal wirklich ein Unternehmen, wo man also gedacht hat, dass es wirklich sehr innovativ ist und ultra gut für den Standort Deutschland eigentlich. Ne? Und ich kenne auch einige Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben und die haben einen super Job gemacht. Also das ist, die wussten es ja selber nicht, was da passiert ist. Also eine Tragödie auf mehreren Ebenen, muss man einfach sagen. Und von daher schlecht für den Standort Deutschland, schlecht für die Regulierungsbehörde, schlecht für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Was soll man da noch sagen? Ja,
Christian, hättest du investiert in Wirecard?
Oder hast?
Ich hatte auch mal Aktien, genau. Also ich glaube, das ist immer, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt hindsight rückblickend sagen, oh, das konnte man doch immer sehen, das ist genau das Gegenteil. Also man muss auch mal zugeben, ja, wenn man quasi, also wie jeder andere da geblendet wurde, ja, und das war meines Erachtens so. Also ja, die hatten ja im Übrigen auch, ich habe zum Überlegen, ich habe mindestens eins, ich glaube sogar zwei Beteiligungen, die quasi Kunde von Wirecard in der Abwicklung waren. Die haben ja auch Abwicklungsservices für Fintechs und so weiter angeboten und die waren ja nicht schlecht. Ja, also ich muss auch mal sagen, das ist ja nicht ein komplettes Potemkinsches Dorf gewesen, sondern die Kunden waren zufrieden mit dem Service. Nur, dass es halt wahrscheinlich weniger Kunden waren, als man dachte. Ja, aber diejenigen, die sie hatten, waren zufrieden. Also anyway, ich habe sowohl Geld verloren, als im Gott sei Dank kleineren, weil das eher so ein bisschen Rumgespiele war. Ja, ich will übrigens auch meinen Scherz noch nicht halb zurücknehmen, aber was ich wichtig finde, weil ich eigentlich immer genau das andere einfordere, weil ich jetzt so den Scherz gemacht habe, dass BaFin-Mitarbeiter haben ja angeblich Wirecard-Aktien gekauft. An sich finde ich es aber eigentlich gut, wenn Leute, sowohl Regulators als auch Politiker, wenn die mehr Aktien persönlich haben würden. Deswegen will ich den Scherz so halb zurücknehmen, weil ich es eigentlich gut finde. Ja, in dem Fall war es halt natürlich ein blöder Connex, ja, aber grundsätzlich finde ich es besser so, als wenn ich irgendwo lesen muss, dass Olaf Scholz sagt, er hat in seinem ganzen Leben nur ein Sparbuch besessen und würde nie Aktien anfassen. Ja, da ist mir der BaFin-Mitarbeiter, der mal Aktien kauft, deutlich lieber als der Politiker, der Finanzminister ist, ja, keine Aktien kauft.
Solange alles transparent ist, geht das, aber dass Herr Hufeld das nicht wusste oder so, das ist dann schon...
Ich kenne auch nur die Headlines, von daher ja, wollte nur klarstellen, weil ich es eigentlich gut finde.
Ja.
Das ist eines meiner Lieblingsthemen, was wir auch mit Next Markets machen, ja, genau, ist Endorsing von Aktienkultur, weil wir brauchen nämlich mehr Aktienkultur in Deutschland und nicht weniger. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass vielleicht dann, um wieder zu Wirecard zurückzukommen, Aktien können fallen, ja. Und Firmen können auch pleite gehen. Das ist aber kein Desaster, ja. Das ist unschön in dem Moment, ja, und natürlich noch schlimmer, ja, wenn es wie bei Wirecard Betrug war. Aber damit sollte man jetzt nicht den ganzen sozusagen Kapitalismus oder die ganze Aktienkultur quasi wegwerfen, sondern das gehört auch dazu und das versuchen wir ja wieder, ich komme immer wieder auf Next Market zurück, weil ich glaube, wir machen da vieles richtig, ja, durch Coaches und so weiter genau auch solche Themen den Leuten näher zu bringen. Aktien können fallen, Aktien haben die Volatilität, mach Risikomanagement, streu und so weiter.
Ganz genau, also das ist ja auch das, was wir immer predigen, dass man wirklich breit diversifiziert und da bieten sich investieren und da bieten sich ETFs natürlich an. Nichtsdestotrotz bin ich großer Fan davon, ein Basket von Zukunftsaktien auch aufzubauen. Ja? Das macht das Ganze natürlich auch spannend und was wir halt bei Next Market sehen und unsere Coaches sind natürlich nicht die Götter in Weiß und Märkte sind ja nicht predictable, das wissen wir auch aus unzähligen Studien. Aber dieses Grundverständnis für ein Risikomanagement, ja, für ein Chance-Risiko-Verhältnis, was ich eingehe, also wenn ich 1 riskiere, sollte ich mal im Gewinnfall mal 1,1 mitnehmen, dann gibt es den berühmten Dispositionseffekt als einer von vielen Effekten in der verhaltensorientierten Kapitalmarktforschung, der also aufgezeigt hat, dass wir Menschen dazu dazu tendieren, sehr schnell zu verkaufen, wenn wir in der Gewinnzone sind, aber Verluste sehr lange laufen zu lassen. Ja, und das ist natürlich in der Hoffnung, dass der Kurs zurück, das wird schon wieder, ne? Die Telekom dient da als gutes Beispiel. Und das sind halt einfach, das ist so das Einmaleins, das muss man eigentlich kennen, genauso wie wenn man weiß, dass man, wenn man gewisse Regeln beherrscht, ja, dass man diese Wahrscheinlichkeit des Gesamtkapitalverlustes, dieser berühmte Risk of Ruin, dass man den halt statistisch gegen Null tendieren lassen kann. Also sind halt viele Dinge, die damit zusammenhängen, dass wir Menschen einfach sehr unausgebildet agieren. Ja, weil wir haben, also ich habe in der Schule nie ein Fach Börse gehabt, ja, im Studium, ne, man kann ja im BWL-Studium dann irgendwann die komplexesten Capital Asset Pricing Modelle rechnen, ja, aber mal so dieses Einmaleins des Risk Managements an der Börse haben wir nie gelernt. Ja. Und genau da setzen wir eigentlich auch an.
Markowitz. Da passt ja dazu ein bisschen Technologie. Könnte man noch jetzt mit Salz in der Suppe, nee, wie heißt das? Zucker im Kuchen, keine Ahnung. jeweils Thema Robo-Advisor passt ja da auch dazu. Denkt ihr drüber nach oder habt ihr schon KI-basierte Coaches, sag ich mal?
Ja, ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben gerade wirklich ein Produkt gelauncht, sind wir auch ganz stolz drauf. Und zwar mit zwei institutionellen Fondsmanagern aus der Schweiz, aus Zürich, die zwischen 2 und 3 Milliarden Assets under Administration haben, institutionelles Geld, und die gesagt haben, wir finden Next Markets klasse, um unsere aktiv gemanagte ETF-Strategie an Privatanleger auch anzubieten. Und mit einem Swipe in der Plattform, so wie es dann auch in so einer in diesem User-Interface sein sollte, kann ich diesen beiden aktiven ETF-Managern dann auch folgen, beziehungsweise in diese Strategie investieren. Wir haben ein anderes Produkt aufgelegt, auch spannend, Best of Buffett nennen wir das. Das ist sozusagen, ist ein Basket aus 10 Aktien, die Warren Buffett über Berkshire Hathaway investiert ist, also die Bestandteil des Berkshire Hathaway-Portfolios sind, die aber insgesamt die Berkshire Hathaway Aktie outperformt haben über die letzten Jahre. Und diesem Basket kann man dann natürlich zu sehr günstigen Konditionen auch folgen bzw. investieren. Und das ist genau das eigentlich so ein bisschen dieses Thema wieder Demokratisierung des Privatanlegermarktes, weil wir machen eigentlich Produkte, die für jedermann einfach zugänglich sind, die aber auf der anderen Seite bislang eher institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Ne? Und das ist eigentlich so das Spannende daran. Also über die Technologie, dieses Interface, habe ich jetzt dann auch Zugriff auf genau solche Themen.
Ist das wahrscheinlich echt so eine Hemmschwelle, dass es häufig halt zu kompliziert erscheint für die Menschen.
Genau. Und da sind auch, wenn wir heute, also wenn ich beschaue, wo wir herkommen mit Next Markets, wo wir jetzt sind und wo wir eigentlich in den nächsten 5 Jahren hinwollen, haben wir so viele Ideen, wie wir alles noch einfacher gestalten können und noch intuitiver. Und da arbeiten wir auch natürlich sehr stark unser Kundenfeedback ein. Also definitiv, ja.
Christian, ihr investiert ja auch in Blockchain und Ähnliches. Jetzt haben wir ja gerade jetzt bald vor der Haustür, wenn wir denn den Podcast jetzt vor dem neuen Jahr noch spielen.
Ja.
Libra oder Ex-Libra, jetzt Diem, soll im Januar starten. Die EZB arbeitet am digitalen Euro. So, ihr als Fintech-Spezialisten, was macht das mit den Fintechs und so? Weil das könnte ja einiges verändern, wenn irgendwann der digitale Euro kommt. Theoretisch könnte man meinen, man kriegt dann ein EZB-Konto, hat man dann theoretisch, wenn man in digitalen Euro investiert. Brauche ich noch Banken, brauche ich noch Konten? Oder siehst du da gravierende Änderungen auf uns zukommen?
Gute Frage, auf die ich nicht sofort eine Antwort habe. Ich überlege gerade, aber in einem Podcast ist es immer schlimm, wenn man überlegen muss, weil dann ist es peinliche Stille. Also wenn es wirklich kommt, dass dass über den, nehmen wir es mal, digitalen Euro, digitalen Dollar, dann auch das ganze Thema Kontoführung zur EZB wandert, was im Übrigen Gedankenspiele sind, ich habe mir das vor 20 Jahren mal angeguckt, die Staaten schon öfter hatten, brauchst du eigentlich noch Banken für diese Kernaufgabe, Geld sicher zu verwahren? Weil am Ende ist momentan so, wenn am Ende sozusagen der Last Stop sowieso das Land ist, wir haben ja gesehen in der Finanzkrise, in der Eurokrise, dass irgendwann die Länder sagen müssen, ich lasse die Banken nicht pleite gehen, damit ich die Sparer schütze, dann wäre es eigentlich viel logischer, dass irgendwann der Staat sagt, okay, dann nehme ich aber dieses Thema quasi Geld aufbewahren, das reine Cash-Konto, Sparkonto, Transaktionskonto, vielleicht sogar an mich, wenn die Banken regelmäßig irgendwie versagen mit dem Businessmodell und ich dann sowieso die Haftung habe. So, wenn das natürlich kommt, was glaube ich noch ein Weg ist, aber wenn der Staat das Thema Kontoführung und vor allem Cash-Konten an sich nimmt, oder die EZB, dann gibt es die Banken, weil das ist das Kernthema, was irgendwie keiner haben will, weil es nicht sexy ist, ja, weil man damit kein Geld verdienen kann. Das ist aber so das Kernthema, wo die Banken sich noch so ein bisschen am Leben erhalten, weil es dann indirekt doch zu vielen Touchpoints führt. Also das, wenn das so kommt, Kurzversion, glaube ich, würde das der Todesstoß sein für die Bank, so wie man sie kennt.
Genau, da kommt die Zeit der Spezialisten, oder? Mhm. Der Investment.
Genau, dann hättest du auf der einen Seite die wahrscheinlich, nennen wir es mal Retail-Fintechs, ja, also die irgendwelche Produktservices anbieten. Dann hättest du die B2B-Spezialisten, weiß ich, sowas wie Transferwise und so weiter, die ja, Zahlungsverkehrsdienstleister, wenn sie nicht gerade Wirecard heißen. Ja, aber wie gesagt, das ja, und halt ist wahrscheinlich auch die Investmentbanken, das darf man nicht vergessen. Mhm. Das ist noch immer noch relativ unglaublich, ist auch schwieriger zu disrupten, das ganze Thema Banking, also Investmentbanking. Ja, aber that's it. Dann hättest du wahrscheinlich wieder, was die Amerikaner ja früher hatten. Ja. Du hättest eine Trennung Investmentbanken, Universalbanken. Die Universalbanken würden aber von den Notenbanken sozusagen beim Thema Dienstleistungen absorbiert und übrig bleiben würden die Fintechs. Wäre für uns nicht schlecht.
Da wollte ich gerade fragen, ist das jetzt gut oder schlecht?
Also für uns wäre das auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, wie gesagt, es hört sich vielleicht krass an, aber ich glaube, es ist eine legitime Überlegung vom Staat zu sagen, wenn ich quasi etwas in Anführungszeichen outgesourced habe an die Banken, die das aber nicht gut machen und am Ende immer Schadensfälle produzieren, ich als Staat aber sowieso am Ende haften muss, finde ich, könnte das ein logischer Schritt sein.
Hm. Ja, auch beschäftigt ihr euch mit so Krypto- Blockchain-Sachen auch? Habt ihr Kryptos?
Ja, wir haben Kunden, können bei uns auch, also wir haben insgesamt, bieten unsere Kunden Investments in insgesamt 7 Anlageklassen an, also Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, wobei wir bei Rohstoffen eigentlich nur Gold, Silber, Öl sagen. Ansonsten, also Nahrungsmittel, da sind wir Spekulation auf Nahrungsmittel, sind wir aus moralisch-ethischen Gründen eigentlich sind wir sehr skeptisch. Und Kryptos, die wesentlichen Kryptos bieten wir an als Derivat handelbar. Wobei wir gemerkt haben, dass Next Markets eigentlich überwiegend als Aktienbroker wahrgenommen wird, als gebührenfreier Aktienbroker. Von daher ist es natürlich aber insgesamt ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch die Kryptobranche hat ja auch steht vor großen Herausforderungen regulatorischer Natur hauptsächlich. Da sind viele, viele Klagen weltweit anhängig, was eigentlich in so einem disruptiven Prozess immer natürlich ist, ja, weil die Regulierungsbehörden weltweit kennen diese Themen auch noch nicht und beziehungsweise mussten auch Know-how aufbauen. Ein ganz großes Thema ist natürlich Geldwäsche, Anti-Geldwäsche-Bekämpfung weltweit. Großes Thema, also wie onboardet man eigentlich Kunden, wie verfolgt man die Zahlungsströme nach. Wir Online-Broker sind da extrem, extrem weit und werden immer strenger reguliert und müssen Zahlungsströme extrem gut nachverfolgen. Das sogar so genau, dass der eine oder andere Kunde mal sagt, hör mal, spinnt ihr eigentlich? Ja. Aber es ist nur, es gehört zur heutigen Welt dazu, zur Realität. Und genau vor diesen Herausforderungen steht natürlich auch die Kryptobranche global.
Wir haben eben schon gehört, ihr habt beide mit Peter Thiel zu tun. Christian, du bist jetzt auch schon recht so um die Welt, glaube ich, gekommen, hast dich jetzt für London entschieden. Bist irgendwie, wenn man nicht googelt, irgendwie Studienabbrecher mit Hollywood-Stars befreundet und was man da alles so lesen und finden kann. Und dann sieht man ja auch, was da so für Karrieren bei rumkommen können. Wieso nicht Deutschland?
Bei mir war es die Entscheidung, ich reise sowieso sehr viel. Also dieses Jahr jetzt vielleicht nicht mit Covid, aber grundsätzlich war es bei mir so, dass ich ungefähr ein Drittel in Deutschland verbringe. Aber Deutschland ist ja dann sehr dezentral. Also dieses eine Drittel war immer so ein bisschen... Aber eigentlich war ein Drittel deutschsprachiger Raum, also Österreich, ja, dann Frankfurt, München, Berlin, Hamburg. Ja. London war immer so in Europa die zentralste Sache, wo ich die Hälfte meiner Zeit war, weil hier auch viel einfach an Business-Kontakten und so weiter ist. Und dann war ich auch noch viel in Amerika. Von daher war es für mich immer so quasi flexibel, wo ich jetzt meinen Wohnsitz hin verlege. Und London war dann sozusagen das, wo ich als Einzelstadt dann halt mit Abstand am meisten war. Ist eine coole Stadt, gerade techmäßig auch viel, ja.
Aber es fehlt ja in Deutschland
es war so. Es war mehr so eine Lifestyle-Entscheidung, war jetzt nicht eine Business-Entscheidung. Es war jetzt nicht, dass ich gehe nach London, weil in Deutschland irgendwie die Investments nicht gut sind.
Sondern kommst du jetzt wieder zurück mit dem Brexit?
Ich finde den Brexit eigentlich gar nicht so schlecht.
Ach so.
Ich glaube, wir
haben einen Befürworter gefunden.
Endlich.
Ich glaube, die gehen durch eine. Also ich bin ich, auf der einen Seite war ich immer extrem pro Europa, finde aber das mittlerweile so absurd, was Brüssel in so vielen Themen. Also da sitzt man nur noch da und wundert sich. Und ich glaube zwar auch, dass die Engländer jetzt gerade das einfach nicht so clever machen und ein bisschen, wie gesagt, so up your game. Aber ich glaube, dass die langfristig eine große Chance haben, quasi eigenständig ihr Ding zu machen. Also ich finde, das ist gar nicht so schlecht, was die Kurzversion. Von daher kann ich mich da nicht beschweren.
Ja, aber es heißt ja immer, wir brauchen in Deutschland mehr Venture Capital und so. Und dann könnte es ja auch helfen oder so Leute, die auch so ein bisschen outgoing sind und so in den Medien präsent sind und so vielleicht.
Nee, wir investieren ja in Deutschland. Ja. Es ist nicht so, dass ich Deutschland irgendwie verloren gegangen bin durch meinen Umzug. Wir investieren aber auch in Amerika. Ich glaube im Übrigen, dass diese Aussage, wir brauchen mehr Venture Capital, an der Sache vorbeigeht. Ich glaube, wir brauchen eigentlich zwei andere Sachen. Zum einen ist Geld immer dann da, wenn es super interessante Investitionsmöglichkeiten gibt. Also die Aussage, wir haben zu wenig Venture Capital, könnte man auch umdrehen und sagen, vielleicht gibt es in Deutschland zu wenige Firmen, die es wert sind, dass sie finanziert werden. Ja, oder die mindestens mal so interessant sind, dass sie im Vergleich mit anderen Firmen in anderen Ländern sozusagen gewinnen. Ja, weil immer dann, wenn eine Firma so sozusagen interessant ist und so am Ende ja gewinnversprechend ist, dann finden sich auch immer Investoren. Ja, also ich bin kein Fan, immer alles auf mangelndes Kapital zu schieben. Ja, könnte auch sein, dass es mangelnde sozusagen Investitionsmöglichkeiten
gibt. Ja, in Deutschland findet sich das aber nicht. Du, Christian, das ist ja immer das Problem, dass die Unternehmen ab einer gewissen Größe nicht mehr in Deutschland fündig werden. Ja, nicht mal in Frankfurt an der Börse theoretisch.
Erstmal im Venture Capital Bereich würde ich dann das Zweite sagen, ist es eigentlich egal. Da bin ich jetzt nicht so patriotisch im Sinne von, es gibt keinen Grund für Patriotismus zu sagen, warum sollten jetzt deutsche Firmen zwangsweise auch von deutschen VCs finanziert werden? Also ich finde, das ist sehr neutral. Ich investiere ja auch jetzt als, in dem Fall, britischer Investor oder meine Holdings auf Malta, ja, investiere ich in deutsche Firmen, ich investiere aber auch in amerikanische Firmen. Also ich finde, Kapital sollte global gesehen werden, ja, und man sollte versuchen, dass man so gut ist, dass man quasi im internationalen Vergleich ja das Geld dann auch anzieht als Firma. Ja. Was, wenn überhaupt fehlt, wo ich dir recht gebe, ja, und das ist aus meiner Sicht, und das habe ich vorher schon mal in einem anderen Thema gesagt, das größte Problem von Deutschland ist, dass wir keinen funktionierenden Kapitalmarkt haben. Und das führt dazu, dass ab einem gewissen sozusagen Größenstadium viele Firmen auswandern, sozusagen mindestens mal kapitalmarktmäßig, und irgendwie in Amerika an die Börse gehen müssen. Also ich habe zum Beispiel jetzt mehrere Biotech-Firmen, ja, die teilweise das gleiche Problem haben, aber übrigens UK, ja, die wir in Amerika notieren lassen, weil da einfach der Kapitalmarkt viel besser funktioniert. Und wenn sich eines ändern muss in Deutschland, dann müsste sich der Kapitalmarkt oder wir müssten mehr Aktienkultur haben, weil das würde eine direkte Auswirkung haben auf sozusagen auch am Ende die Gründerkultur und Venture Capital und so weiter, weil es dann eigene Exit-Kanäle in Deutschland gibt. Wer das zum Beispiel übrigens super gemacht hat, sind die Schweden. Ja, die liquideste Börse für junge Unternehmen gibt es in Schweden. Die haben im Jahr mehr als 150 Börsengänge. Das, glaube ich, war die Zahl vom letzten Jahr. Wahrscheinlich ist dieses Jahr sogar mehr. Mhm. Ja, wie viel hatten wir in Deutschland? Ich weiß es wirklich nicht, aber wahrscheinlich 10. Ja, also das ist so absurd. Ja, und das ist aus meiner Sicht das große Problem der deutschen Tech-Szene, ist der nicht more or less nicht existente Kapitalmarkt.
Wie bist du
die nicht existente Kapitalmarktkultur.
Ja. Wie bist du mit Peter Thiel gekommen?
Also über den Christian. Christian hat mir den Peter vorgestellt.
Ja. Also braucht man, um an Geld zu kommen, auch ein Netzwerk, oder was?
Definitiv. Ja. Da ist ja Christian wirklich einer der größten Netzwerke. Ja, wir haben ihn, damals war mein Bruder Dominik und ich, wir sind dann nach Berlin gefahren und haben Peter gemeinsam mit Christian getroffen und wollten eigentlich nur eine halbe Stunde quatschen und da ist dann ein längerer...
Aus Versehen ein Pitch geworden.
Ja, genau, ein längerer Pitch-Talk draus geworden. Ja. Und das Tolle bei Peter ist einfach, dass er natürlich auch sehr tief in der Thematik drin ist, er auch einen eigenen Hedgefund hat und ich glaube, nach einer kurzen Einleitung waren wir direkt in Diskussionen wie macht ihr das mit Slippage und Spread und so weiter, also wirklich Fachthematik, da merkt man einfach, dass wirklich ein ein außergewöhnlicher Unternehmer und Investor da vor dir sitzt, der so tief in diese Themen reingeht. Ne? Und ergänzend nochmal vielleicht zu dem ganzen Thema Kapitalmarkt, was mir halt auch immer aufgefallen ist in den letzten Jahren oder eigentlich schon seit ich mich mit der Börse beschäftige, ist, dass wir Deutschen natürlich erwarten, wenn ein Unternehmen an die Börse geht oder an der Börse ist, dass es Gewinne macht. Ja, also für mich finde ich so toll, dass Delivery Hero jetzt im DAX ist und halt noch nicht profitabel ist, aber da müssen wir einfach hin und das machen die Schweden ja auch oder in den USA. Dafür gibt es Wachstum, Technologiebörsen, die es jungen Unternehmen ermöglichen, auch Wachstumskapital einzusammeln. Mhm. Wir sind natürlich auch irgendwo geprägt durch den Zusammenbruch des neuen Marktes. Ja, wir hatten ja schon mal diesen Versuch, aber dadurch ist natürlich in den Jahren danach auch viel kaputt gegangen, was Innovationsmanagement angeht, was die Finanzierungskultur angeht in Deutschland. Und ich glaube, da müssen wir, wie Christian auch gesagt hat, nochmal die Kurve kriegen. Ne? Und insbesondere auch, wenn ich, da muss ich ja mal so eine Lanze für die Ingenieure hier in Deutschland, wir haben ja so herausragende Ingenieure, mein Bruder Dominik ist ja selber Ingenieur RWTH Aachen. Und da fällt schon auf, dass viele Tech- oder VCs sehr stark in diese sehr schnell skalierbaren Internetunternehmen, Internetgeschäftsmodelle investieren, ja, und wenn dann halt nicht die Wachstumsrate X nach 14 Monaten auf dem Programm steht, ja, dann ist das schlecht und dann investieren wir nicht, ja, weil natürlich auch ein Investmentmanager von einem VC hat natürlich irgendwo seinen Exit vor Augen, weil erst dann verdient er Geld. Und die große Frage ist ja, wer sowas wie Tesla oder hätte ein Elon Musk hier in Deutschland so einen dermaßen Erfolg gehabt? Ja, es gibt bestimmt viele Ingenieure, die vor sehr komplexen Themen stehen. Ich habe kürzlich ein Interview mit dem CureVac-Gründer gesehen. Ja, und was ist das für eine Reise gewesen, 20 Jahre? Ne? Und wäre Dietmar Hopp nicht gewesen? Ja, ich kann mich noch erinnern, da haben wir damals unsere Firma gegründet in Frankfurt, 2008 oder so war es. Und da hat Dietmar Hopp massiv in diesen Biotech-Bereich investiert. Und da hieß es, ach, was macht der denn da? So viel Geld investiert er in den Bereich. Es kann doch nicht gut gehen. Ja, und jetzt sieht man es mal. Ne? Das ist halt also diese Tüftlerkultur. Ne? Also wirklich so dieser alte Werner von Siemens Schlag. Ja? In den Keller gehen, tüfteln und wenn es halt 10 Jahre dauert, so entstehen disruptive Technologien. Ja. Ne? Und das fehlt einfach so ein bisschen in Deutschland.
Letzte Frage. Ich glaube, wir können mal wieder in die... So viel, wir könnten noch so viel, aber wir machen einfach nochmal Teil 2.
Ja. Gerne.
Wir haben immer eine letzte Frage, so Christian. Eine Schulnote. Und da würde sich natürlich anbieten, Fintech in Deutschland.
Fintech-Bereich in Deutschland, genau. Wie
dürft
stehen wir
ihr
da?
Eine deutsche Schulnote geben, also sehr gut bis ungenügend?
6, wir sind nicht anwesend. 1, wir sind sehr gut. Vielleicht fängst du an.
Ich würde mal sagen, eine gute... glatte 2.
Oh, das ist ja nicht schlecht.
Also, da ist jetzt auch gesagt. Also, da ist Deutschland schon sehr gut.
Ja, da ist noch Potenzial, aber wir haben ja auch einige große Champions schon, die sehr, sehr großen
Schulen. Und Not haben wir, ne? Wahrscheinlich, weil wir auch Not haben im Bankenbereich.
Man kann jetzt natürlich auch sagen, weil Deutschland nie eine gute Banknation war. Ja. Das ist eines meiner anderen Lieblingsthemen. Ich finde immer Geschichte sehr interessant und es gibt extreme Überlappungen. Zwischen Commercial Banking, zwischen Nationen, die Seefahrernationen waren. Mhm. Das sind die Nationen, die auch sehr gute Banken haben. Ja, und Deutschland ist quasi das genaue Gegenteil. Wir waren weder eine Seefahrernation, ja, noch waren wir eine Trading-Nation. Also warum Seefahrernationen? Weil fast alle Seefahrernationen auch quasi immer Handelsgene hatten oder eine Handelsmentalität. Und wenn man zum Beispiel guckt, was ist jetzt eine der besten Banken in Europa, ist immer noch Santander. Ja, Spanien, Amerika ist eine Handelsnation.
Aber die Italiener sind ein anderes Beispiel, ne?
Aber die waren mindestens die letzten 1000 Jahre waren die eigentlich keine Seefahrernation mehr, oder? Ich will jetzt auch nicht.
Ja, die haben ja viele Banksachen erfunden, vom Wechsel bis sonst
das
was.
Stimmt, das stimmt, sie waren eine Handelsnation. Sie waren eine Handelsnation, genau. Ja. Aber da gibt es vielleicht andere italienische Eigenschaften.
Ja, aber da steigen wir, glaube ich, in ein neues Thema ein.
Wir scherzen vielleicht mit den Italienern in dem ganzen Podcast.
Das kommen wir nächstes Mal.
Deutschland war nie eine gute Banknation, aber vielleicht beweisen wir jetzt mit den Fintechs, dass wir eine gute Fintech-Nation sind.
Na gut, das diskutieren wir dann nächstes Mal nochmal. Ja. Christian Angermeier, Manuel Heiden, danke euch.
Danke euch. Super, ja, Dank. Spaß gemacht.